Wir haben die ganze Auferstehungsgeschichte vorgelesen, weil ich es wichtig finde, den ganzen Zusammenhang noch einmal zu haben. Fast alle von euch kennen die Story zwar in- und auswendig, aber trotzdem ist es gut, sich wenigstens einmal im Jahr die Geschichte zu Gemüte zu führen. Am Karfreitag haben wir uns den Gang zum Kreuz noch einmal vergegenwärtigt und unsere Sünden am Kreuz abgegeben. Heute Morgen haben wir über die Grablegung gesprochen und von dem Stein, der vor die Höhle gerollt war und den Gott beseitigt hat. Jetzt feiern wir, dass es nicht dabei geblieben ist, dass Jesus für uns starb, sondern dass er den Tod für immer besiegt hat durch seine Auferstehung. Halleluja! Hätte Karfreitag nicht gereicht? Nein. Hätte Gott lediglich das Übel und die Sünde wegschaffen wollen, so hätte er uns Menschen sinnvollerweise einfach ausgerottet. Aber er wollte nicht den Tod des Sünders, sondern dass wir leben. Er wollte in dem gefallenen, von Gott abgewandten Menschen wieder das Geschöpf finden, das er als gut und liebenswert geschaffen hatte. Die Erlösung durch Jesu Tod am Kreuz war zwar der erste und entscheidende Schritt, aber nicht der letzte und nicht der eigentliche. Die Erlösung, so wie Gott sie in seiner Liebe im Sinn hat, durch die Eröffnung einer neuen Heilschance, einer neuen, heilen, ja, heiligen Wirklichkeit. Durch Jesu Kreuzesopfer sind die Sünden der Menschen getilgt, ja. Aber erst mit der Auferstehung Jesu eröffnet sich eine neue Wirklichkeit, die der Erlöste nun ergreifen kann. Die Tilgung der Schuld am Kreuz ist die Voraussetzung, aber das Offenbarwerden der neuen Schöpfung zeigt sich erst im Auferstandenen. Oder wie Paulus in Römer 4, Vers 25 schreibt, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. In meiner Predigt, brauche ich hier eine neue Batterie vielleicht? Okay. In meiner Predigt, die ich zugegebenermaßen sehr weitgehend aus dem Internet geklaut habe, soll es darum gehen, was die Auferstehung uns ermöglicht, nämlich Heilung. Im Prinzip ist für mich die Auferstehung die ultimative Heilung, die komplette Wiederherstellung des Lebens. Dieses Lebens, das vorher durch Krankheit oder Altersschwäche oder Verletzung eingeschränkt war. Und bei Verletzungen meine ich sowohl die inneren seelischen Verletzungen als auch die körperlichen. Ich werde mich dafür besonders auf den letzten Teil der Geschichte konzentrieren, auf Thomas, den Zwilling und Zweifler. Nicht, weil er gezweifelt hat, sondern weil wir etwas Wichtiges über die Auferstehung und die Heilung aus dieser Geschichte lernen können. Bevor ich zu Thomas komme, will ich aber noch ein bisschen erklären, was die Menschen zu Jesu Zeiten über den Tod dachten, was so ganz anders war als das, was viele heutige Menschen denken. Ist das für euch so okay mit dem Mikro oder soll ich das andere nehmen? Okay. Für den heutigen sogenannten aufgeklärten Menschen ist die Auferstehungsgeschichte deshalb schwer zu glauben, weil der heutige Mensch denkt, dass Tod nun einmal tot ist. Und das bedeutet, da ist nichts mehr. Nach dem Tod ist es aus, das Leben ist vorbei. Man wird begraben oder verbrannt und lebt dann nur noch in den Erinnerungen von den Menschen weiter, die einen kannten. Auch deshalb ist es manchen Menschen so wichtig, in die Geschichte einzugehen, weil sie dann über ihren Tod hinaus zumindest in Schriften und Gesprächen sozusagen weiterleben. Auf diese Weise ist dann mit dem Tod doch noch nicht alles vorbei. Die Idee, dass ein Mensch nach seinem Tod einfach so verschwindet, das ist eine moderne Idee. Für die Menschen zu Jesu Zeit und auch noch viele Jahrhunderte danach war es anders. Für sie war ganz klar, dass es eine unsterbliche Seele gibt, die auch nach dem Tod weiter existiert. Der Tod war der Augenblick, in dem sich Leib und Seele trennten. Der Körper verwest dann, löst sich auf, aber die Seele bleibt. Wo sie weiter existiert und wie, das war und ist von Kultur zu Kultur und Epoche zu Epoche unterschiedlich. Aber das Fortbestehen von Seele oder Geist, das war unstrittig. Ein menschlicher Geist ohne Körper ist in dieser Welt jedoch nicht lebendig, sondern tot. Mag er auch noch so viele übernatürliche oder okkulte Kommunikation betreiben, er bleibt in dieser Welt tot. Wenn dagegen jemand berichtet, dass er nicht mehr tot ist, sondern lebt, dann schließt das eine körperliche Existenz ein. Das Christentum hat also mit dem Glauben an die Auferstehung nicht das Weiterleben der Seele verkündet. Das wäre für die damaligen Menschen überhaupt nichts Neues gewesen. Im Gegenteil, das war eine Alltagsweisheit. Das Überraschende und das schwer zu Glaubende ist also nicht das Weiterleben der Seele oder des Geistes, sondern die Wiedervereinigung mit dem Körper. Das meint Auferstehung. Eine seltene Ausnahme bildeten zur Zeit Jesu die Sadduzäer, die weder an Auferstehung noch an ein Weiterleben der Seele glaubten. Kann man bei Matthäus 22 nachlesen. Aber sie waren schon damals eine Sondergruppe und eine kleine Minderheit. So, wenn wir mit diesem Wissen über Thomas nachdenken, dann verstehen wir sein Zweifeln anders. Thomas dürfte nicht bezweifelt haben, dass die Apostel nach dem Tod Jesu eine Begegnung mit dem Herrn hatten. Aber doch nicht als leiblich Auferstandenen. An eine leibliche Auferstehung will Thomas erst glauben, wenn er die Wunden Jesu berührt. Damit wird deutlich, dass Thomas eben nicht von einer Jesus-Vision erzählt wurde, sondern die Jünger müssen Jesus ziemlich handfest begegnet sein und haben ihm das so weitergegeben. Tatsächlich glaubten die Apostel bei der ersten Erscheinung an einen Geist, so wie sie Jesus auf dem Wasser schon für einen Geist gehalten hatten. Auch als er sie mit Worten vom Gegenteil zu überzeugen sucht, glauben die Jünger es zunächst nicht. Im Lukas-Evangelium wird in der Auferstehungsgeschichte berichtet, dass Jesus sagt, fasst mich doch an und begreift, ja, wirklich begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Aber erst als er vor ihren Augen einen Fisch isst, begreifen sie die Auferstehungswirklichkeit. Die Apostel waren also gar nicht so viel gläubiger als Thomas. Was Thomas braucht, um von der Auferstehung überzeugt zu werden, das sind die Wunden. Die Geschichte beginnt damit, dass die anderen Jünger ihm erzählen, sie hätten Jesus in einer neuen Existenzform gesehen, als Auferstandenen. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben, sagt Thomas. In den meisten Erklärungen und Predigten ist die Rede vom ungläubigen Thomas. Er wird als Muster des modernen Menschen hingestellt, der erst Beweise will, bevor er etwas glaubt. Er will sehen, dass es wirklich Jesus ist, dass also Geist oder Seele und Körper wieder vereint sind. Denn dass der Geist weiterlebt, das ist wahrscheinlich für Thomas keine Frage. Aber dass der Geist wirklich nicht mehr tot ist, sondern wieder lebt, weil er wieder einen Leib hat, und zwar wieder den eigenen Leib, wenn auch in veränderter Form, das will Thomas sehen. Denn das ist wirklich besonders. Thomas braucht also einerseits vielleicht wirklich einen Beweis, dass Jesus körperlich wieder auferstanden ist, dass es also kein Geist ist, sondern wirklich, dass er wieder lebt. Aber es kommt vielleicht auch noch ein anderer Aspekt hinzu. Thomas möchte wissen, was mit den Wunden passiert, die das Leben einem Menschen geschlagen hat, körperlich und seelisch. Was passiert denn mit dem, was ein Mensch erleidet in seinem Leben? Mit den Wunden, den Narben, den traumatischen Erlebnissen, den Erfahrungen von Verlust und Scheitern. Ich denke, dass trotz aller Seelsorge und Heilung sowohl im Körper als auch in der Seele eines Menschen etwas zurückbleibt. Wir haben alle vernarbte Wunden. Manche Wunden sind gut verheilt und haben wirklich nur noch eine Narbe. Andere Wunden brechen eines Tages wieder auf. Manche Wunden heilen auch gar nicht, auch nicht in langer Zeit. Ein Mensch trägt seine Geschichte, die des Glücks und die des Scheiterns, in sich und mit sich. Es sind ja unsere Erfahrungen, die uns ausmachen, die uns zu dem Menschen machen, der wir sind. Was ist die Perspektive der inneren Wunden? Gibt es eine Perspektive, eine andere als die der inneren Narben? Rio Reiser hat einmal gesungen: Jetzt tut's nicht mehr weh und alles bleibt still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Ist das alles, was es zu hoffen gibt? Dass es irgendwann nicht mehr weh tut? Oder kann es so etwas geben wie Heilung, auch bei einem völlig zerbrochenen Leben? Kann es so etwas geben wie eine Heilung enttäuschter Liebe, eine Heilung zerrissener Beziehungen? Kann es so etwas geben wie eine Heilung getöteten Lebens? Das ist es, was Thomas interessiert. Er weiß, dass die Wunden irgendwie noch da sein müssen, wenn das, was ein Mensch in seinem irdischen Dasein erlebt und erleidet, nicht nur ein wertloses Theater sein soll, ein lächerliches Vorspiel zum eigentlichen Leben im Himmel. Er weiß aber auch, dass mit diesen Wunden etwas geschehen muss, wenn die Hoffnung auf Erlösung, Heilung und Auferstehung mehr sein soll als eine billige Vertröstung oder eine schöne Illusion. Der auferstandene Jesus zeigt ihm seine Wunden. Sie sind noch da. Sie sind nicht einfach verschwunden, weggewischt mit dem Schwamm der Auferstehung. Thomas kann seinen Finger hineinlegen. Die Wunden sind noch da, weil das menschliche Leben hier und jetzt auch für Gott eine Bedeutung hat. Und Jesus war auch ganz Mensch. Wenn es so etwas gibt wie Auferstehung und Erlösung, dann ist es dieses Leben, das da hineingenommen werden muss. Mein Leben, so wie es ist, mit all seinen Brüchen und Verstrickungen. Und nichts darf dabei verloren gehen. Kein Tun und kein Leiden, weil es zu meiner Geschichte, meiner Identität, meinem Personsein gehört. Aber irgendetwas muss mit diesen Wunden passiert sein. Mehr, als dass sie nicht mehr wehtun. Wir wissen nicht, was Thomas gesehen und gespürt hat in diesem Moment, in dem er Jesus berührte. In dem Moment, wo er seinen Finger in die Wunden legt und seine Hand in die durchbohrte Seite. Aber wir wissen, was diese Erfahrung mit ihm gemacht hat. Er geht in die Knie und sagt: Mein Herr und mein Gott. Das ist das tiefste Glaubensbekenntnis, das wir haben. Mein Herr und mein Gott. Thomas, der Jude, kannte die Verheißung der Auferstehung, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Insofern war die leibliche Auferstehung für ihn immer schon im Bereich des Möglichen gewesen. Aber warum sollte Gott die Verheißung an einem einzigen Menschen vorzeitig erfüllen? Wenn Auferstehung, dann für alle und nicht nur für einen. Sonst hieße das ja, dass der eine jemand Besonderes gewesen ist. Und dass Jesus eben wirklich besonders war, dass er wirklich der Messias war, das hat Thomas erst in dem Augenblick so richtig begriffen und sagt: Mein Herr und mein Gott. Das Markus-Evangelium endet den Bericht über die Auferstehung mit folgenden Worten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Jesus ist am Kreuz gestorben, um alle unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er ist auferstanden, damit wir ein Leben in Fülle haben können. Eines, in dem es Heilung gibt, Befreiung, Schutz und Bewahrung. Durch die Auferstehung ruft Jesus den Sieg aus über den Teufel, über alles Krankmachende, Giftige, Einschränkende oder Gefangennehmende. Ja, es bleibt vielleicht die eine oder andere Narbe, aber Jesu Auferstehung ermöglicht Heilung, Ganzwerdung und Freiheit. Lasst uns Gott dafür loben und preisen.